Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
Und ich bin Martina.
Ich bin Konstantin.
Und ich bin Sascha.
Und wir wollen über Metal reden.
Ja, haben wir schon mal das Wichtigste geschafft, die Begrüßung. Wir haben ja gerade in unserer letzten Folge schon über Metal und Kommerz gesprochen. Und das Thema hat uns nicht so ganz losgelassen, dass wir noch einmal über wirtschaftliche Zusammenhänge in Sachen Metal nachgedacht haben und uns diesmal jetzt zwei Profis dazu eingeladen haben. Nämlich Konstantin und Sascha von der Agentur Brain and Dead, die mit uns über das Thema Metal als Marke, Bands als Marke, Metal und Marketing im Allgemeinen und Metal-Fans als Zielgruppe sprechen wollen. Das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich super gruselig und unauthentisch, aber wir glauben, dass es vielleicht auch ganz anders ist und wir ein spannendes Gespräch vor uns haben.
Okay, Sascha, Konstantin, ich habe erstmal eine Aufwärmfrage für euch. Wofür habt ihr zuletzt Geld ausgegeben und euch drüber geärgert?
Für völlig überteuerten Kaffee in Berlin-Friedrichshain.
11 Euro Parkticket, um für die Stunde hier Podcast zu parken.
Okay. Ja, ist offensichtlich ein Berlin-Problem, wofür wir zu viel Geld ausgeben.
Ja, ich meine, Konstantin, was hat dich dazu verleitet, dazu zu viel Geld auszugeben? Solltest du es nicht besser wissen?
Ja, ich sollte es besser wissen, aber wenn man in Eile ist, dann hat man manchmal nicht so eine große Wahl.
Ah, okay.
Ich war auf dem Weg, ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden, musste sehr früh los, weil ich zu einem Termin musste und da war nicht mehr die große Wahl, beziehungsweise auch nicht die Zeit, sich mal einfach einen anderen preiswerten oder sinnvoll bepreisten Kaffee zu leisten. Es muss halt einfach der von direkt der Kaffeebude nebenan sein.
Ich finde das sehr on brand auf jeden Fall fürs Agenturleben.
Ja, auch wenn wir sonst nicht so die typischen Agenturwichser sind, bei manchen Sachen kommen wir doch nicht ums Klischee ringsrum. Achso, darf man bei euch eigentlich fluchen im Podcast?
Unbedingt.
Ja.
Gut.
Ja, das ist ein Erwachsenen-Podcast. Nein, ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen vorstellen, auf jeden Fall. Zunächst möchten wir ein bisschen persönlich von euch wissen. Ihr habt ja nun definitiv mehr als einen Metal-Background. Ihr seid dann noch mit beiden Beinen, also mit allen Vieren drinnen verwurzelt. Aber wie seid ihr denn so ganz grob mal irgendwie zum Metal gekommen und was sind vielleicht auch eure Lieblingsbands und Genres?
Dann würde ich mal einen Anfang machen. Also ich hatte das große Glück, dass ich einen sehr metal-aktiven Freundeskreis hatte. Wir waren damals ungefähr so 13, 14, da schwappen von den älteren Brüdern so die ersten Metallica-Alben auf unsere USB-Sticks. Und wir haben uns dann im Prinzip in der Headbangers Hirschraufe, in der versteckten Ecke unseres Schulhofes, haben wir uns gegenseitig Metal sozialisiert.
Oh, wie schön.
Und bei uns fing es schon doch sehr klassisch an. Also wir haben schon wirklich mit den ersten Slayer- und Metallica-Alben angefangen, bewegten uns dann aber, glaube ich, nachdem die Fresh-Welle so ein bisschen durch ist, dann sehr, sehr schnell irgendwie in Richtung Metalcore, was wir dann irgendwie recht lange durchgemacht haben. Aber wir haben immer sehr, sehr viel querbeet gehört. Ich bin jetzt mittlerweile nach irgendwie 18 Jahren Metalhead-Dasein sehr, sehr tief irgendwie im sehr modernen Black Metal gelandet. Und genau, da bin ich gerade so ein bisschen verheimatet.
Ja, die Geschichte ist bei mir ein bisschen anders. Ich bin offensichtlich etwas älter als Sascha. Wir hatten noch keine USB-Sticks, als ich jung war. Nee, stimmt nicht. Wir hatten schon USB-Sticks, aber da gab es zumindest noch keine Musik drauf. Und bei mir geht die Geschichte auch ein bisschen anders. Ich hatte leider keinen älteren Bruder, von dem ich mir irgendwelche Alben hätte zeigen lassen können. Die Musik, die irgendwie zu Hause auf dem Plattenteller war, war halt eher so Herbert Grönemeyer. Ist jetzt doch eher denkbar weit weg davon. Ich hatte aber das große Glück, dass wir an der Schule, auf der sowohl Sascha als auch ich waren, eine Musiklehrerin hatten, die sehr, sagen wir mal, genreoffen war. Frau Oehler. Und die hat irgendwann mal, da war ich glaube ich 13 oder 14, das erste Album von Apocalyptica mitgebracht.
Ah.
Und weil ich seit ich 6 bin Cello spiele, also in den letzten Jahrzehnten eher weniger, aber damals schon noch eher mehr, war das natürlich ziemlich cool. So gehst halt irgendwie zum Cellounterricht jeden Montag und es ist irgendwie so schon ein okayes Instrument. Und dann hörst du aber plötzlich, wie dieses Instrument noch klingen kann. Und tatsächlich war das der Einstieg für mich. Kurze Zeit später hatte ich dann einen Banknachbarn, also eigentlich hatte ich den zu der Zeit schon, aber erst dann habe ich drauf gehört, was er auch so zu Musik zu sagen hat. Und so habe ich dann tatsächlich auch sehr schnell den Einstieg in die zweite Welle des klassischen True Norwegian Black Metal gefunden. Da hat es alles angefangen und bin heute da eigentlich ganz ähnlich verortet wie Sascha. Wir sind auch demnächst auf demselben Konzert unterwegs. Den Umweg über den Metalcore habe ich mal ausgelassen.
Also bei Konstantin kann man, glaube ich, sagen, alles, was mit einer Mikroqualität aufgenommen wurde, die besser ist als dieses Podcast-Mikro, geht geht schon gar nicht
ja,
mehr.
Ja, nee, das ist untrue. Das sollte man nicht hören.
Okay, und bunte Farben auf dem Cover sind auch verboten und so, ne? Hauptsache.
Nee, lila geht.
Okay.
Lila und blau auf dem Cover gehen, so bei The Section, The Summerland, das ist noch so das Maximum, was an Farbe sein darf. Zum musikalischen Background, den wir beide haben, muss man aber noch dazu erwähnen, dass wir sogar einen gemeinsamen musikalischen Background haben.
Mhm. Ganz genau. Wir haben uns nämlich initial kennengelernt, weil wir über unseren gemeinsamen Freund Ivo eine Band gegründet haben, Curator, und haben da im Prinzip 2 Jahre lang zusammen Metal gemacht. Und ich glaube, die kurze Tracklist, die wir an Coversongs hatten, war so ein bisschen der wie sagt man, Konsens von den 5 Bandmitgliedern. Das war Ectomorph mit Fuck You All, Seek and Destroy von Metallica, Antichrist von Slayer und...
Und noch 3 eigene Songs.
Genau, und Episode 666 von In Flames.
Ja.
Cool, cool.
Genau, das haben wir 2 Jahre gemacht, haben 4 legendäre Auftritte gespielt. Ja, die Band gibt's nicht mehr, uns gibt's immer noch.
Super. Aber wer ganz genau auf MySpace-Datenbanken sucht, findet uns noch.
Leider nicht, das ist leider eine Lüge. Das ist kein Quatsch, die sind abgebrannt. Und deswegen gibt es unsere Songs nicht mehr im Internet. Irgendwo auf einem versteckten CD-ROM irgendwo in diesem Haushalt gibt sie wahrscheinlich noch, aber...
Ja. Truer wird es heute nicht mehr.
Ja. Okay. Auf jeden Fall. Okay, ja, cool. Also auf jeden Fall mega die Underground-Credentials, würde ich jetzt mal sagen.
Dankeschön.
Und ganz knapp daran vorbeigeschrammt, dass ihr die zweiterfolgreichste Band aus Sachsen-Anhalt nach Tokyo Hotel hättet sein können, oder?
Was heißt knapp dran vorbeigeschrammt? Wir sind die zweiterfolgreichste Band aus Sachsen-Anhalt direkt nach Tokyo Hotel.
Manche sagen so, manche sagen so.
Die haben auch das Naming-Konzept von uns. Wir hießen eigentlich ganz ähnlich, aber das, wir hießen Brandenburg Pension.
Achso, ich hätte gesagt Hongkong Bordell oder so.
Nee, das wäre unanständig. Ja. Sascha war damals noch minderjährig, das darf man auch nicht unterschätzen. Wenn man so einen 14-jährigen Drummer hat, dann geht auch nicht jedes Thema.
Okay, gut. Ja, gut. Jetzt zur Musik. Was wollte ich? Ja, stimmt, wir wollten über Marketing reden. Jetzt wäre natürlich total spannend, einmal zu sehen, was macht ihr denn jetzt mit Metal im Agenturzirkus? Ich habe mir mal eure Webseite und eure Cases angeguckt, was ihr da für Kunden gearbeitet habt. Das sind ja teilweise auch so, in Anführungsstrichen, ganz normale Sachen mit gar nicht so viel Metal-Bezug. So einfach für Motorroller und Müsli-Riegel, klassische Spots und Online-Sachen. Aber ihr habt jetzt eben auch noch diesen Dreh in Richtung Metal. Und da sind wir jetzt total gespannt.
Stellt euer Geschäftsmodell einfach mal ein bisschen vor. Ja.
Sehr gerne. Das kann man nicht tun, ohne nicht auch die Geschichte mitzuerzählen. Mhm. Das würde ich einfach mal machen. Genau, wir haben uns ja damals im Prinzip über über Curator kennengelernt. Und nachdem Curator dann auseinandergebrochen ist, ist Konstantin studieren gegangen. Und ich habe noch mein Abitur gemacht. Und nach dem Studium hat Konstantin dann den Schritt in die Werbung gewagt, zum Mediengestalter für Digital und Print. Und ich habe dann irgendwie wir haben in der Zeit besonders viel miteinander rumgegangen und hatten irgendwie besonders viel Freizeit irgendwie nach Abitur und Ausbildung und besonders viel Dorftristesse, die irgendwie gefüllt werden musste. Und da haben wir Brain and Dead schon mal gegründet, als GbR damals. Und haben im Prinzip von der Szene für die Szene auch gearbeitet. Wir haben einen Metal-Sampler rausgebracht mit Bands aus der weiteren und weiteren Entfernung. Wir haben mehrere Konzerte organisiert, ein bisschen Band-Merchandise gestaltet und auch schon Logos und Namings für Bands gemacht. Da kamen wir, ja.
Cool.
Naming für Bands, was für eine geile Marktlücke.
Ich muss kurz einwerfen, damit man versteht, wie sehr sich dieses Geschäftsmodell lohnt. Von den Gewinnen waren wir einmal Abendessen.
Wow.
Im Schützenhaus Kemberg.
Ja.
Und genau, na, das haben wir dann natürlich irgendwie so ein bisschen auf Eis gelegt, als dann wir unsere echte Karriere begannen. Ich bin dann sozusagen zur Ausbildung gegangen. Ich bin gelernter Kaufmann für Marketingkommunikation. Konstantin ist nach der Ausbildung im Tech-Strategie- und Konzeptionsbereich gelandet und wir haben dann im Prinzip knappe, glaube ich, 9 bis 10 Jahre in großen wie kleinen Agenturen sehr, sehr klassisches Agenturgeschäft gemacht, also Kommunikation in allen Formen und Farben, die man sich vorstellen kann. Haben aber auch, weiß ich noch, zu unserer gemeinsamen Sommerfeier bei Scholz and Friends haben uns dann auch mit Corpse Paint und Band-T-Shirts gezeigt. Also wir sind immer zu unserem Metal-Background gestanden und haben dann Brain Dead gegründet 2021. Und genau, wie du sagst, gar nicht so als sag mal, Szene- und Kulturkommunikationsagentur, sondern sehr, sehr klassisch. Aber das kann Konstantin, glaube ich, noch ein bisschen besser.
Genau, wir hatten, wir haben ein bisschen am Anfang daran zu kauen gehabt, dass wir gar nicht so eine ganz klare Ausrichtung hatten. Da wir zu zweit gegründet haben, war es aber irgendwie relativ schnell klar. Sascha ist Projektmanager, ich mache so eher Dinge mit Ideen und denke vorher gerne lange drüber nach. Und das haben wir am Anfang als Positionierung verkauft und haben gesagt, okay, wir sind die, die gerne erstmal lange drüber nachdenken, bevor sie irgendwelche albernen Ideen machen und große KVAs schreiben. Das hat so halb funktioniert. Also auf der Website sieht man nicht alle Cases, aber so ein paar Sachen, die wir gemacht haben, finden wir, glaube ich, immer noch ganz geil. Für Emmy haben wir diese Sommerkampagne gemacht. Genau, für Koro haben wir vor, ja, fuck, auch fast schon einem Jahr auch so einen Werbespot gemacht, so ein TVC.
Wobei immerhin irgendwie Zombie-Süßigkeiten drin vorkommen, was auch ein bisschen Metal ist.
Ja, ein bisschen. Ist auch Absicht. genau, und haben quasi am Anfang gar nicht diese Metal-Ausrichtung gehabt und haben gesagt, okay, wir sind erstmal eine Kommunikationsagentur und gucken mal, was so auf uns zukommt. Bestimmt fällt uns das alles total einfach zu. Ja, Überraschung, fällt einem nicht einfach zu. Was uns aber zugefallen ist, waren zum Anfang erstmal ein paar ganz großartige Mitarbeiter, mit denen wir das gemacht haben. Und was uns eigentlich auch ganz oft zugefallen ist, ist Ärger und Wut. Das hat nichts mit der Musik zu tun, die wir hören. Das hat mehr damit zu tun, wie unsere Branche mit dieser Musik oder dieser Subkultur an sich umgeht. Und das ist jetzt schon inzwischen gut 2 Jahre her, dass eine Süßigkeitenfirma, darf man bei euch Firmen nennen? Ja, ne?
Ja, kein Problem. Ja,
auch wenn wir ihre Auftritte scheiße finden?
Unbedingt, gerade dann.
Gut, dann können wir es sagen. Vor etwa 2 Jahren war Haribo auf dem Wacken und hat ganz teuflisch gut mit ganz viel Flammen und schwarzen Gummibären was gemacht.
Wow, originell.
Ja, genau, wie Metal. Und Sascha formuliert es eigentlich immer perfekt. Da sieht man, das ist so, wenn so ein Werber mal Metal gegoogelt hat und nicht bis auf Seite 2 gekommen ist bei Google und mal so geguckt hat, was ist denn so Metal? Und da haben wir uns tierisch drüber aufgeregt. Und das hat uns auch bei ganz vielen anderen Marken aufgeregt. Gerolsteiner macht das zum Beispiel auch. Also nicht falsch verstehen, wir finden das großartig, dass die versuchen, mit dieser Zielgruppe und dieser Subkultur was zu machen, weil wir glauben, dass die ein bisschen unterschätzt wird über die letzten Jahrzehnte. Aber wenn man das macht, dann doch bitte zumindest mit ein bisschen kulturellem oder subkulturellem Feingefühl. Und das machen die nun explizit nicht. Also da hat man halt mal eben für den Podcast-Hörer, ich beschreibe, was ich tue, hat man eben nicht die klassischen Devil's Horns, die man mit der Hand zeigt, nicht die klassischen Pommesgabel, sondern nach den abgespreizten Daumen dazu gesehen. Also in Gebärdensprache, ich liebe dich, was irgendwie auch nett ist, aber halt irgendwie nicht sehr Metal.
Ist wirklich das aller einfachste vom Metal. Bildsprache schon nicht verstanden, ja, ja.
Genau, schon die Grundlagen, also schon die grundlegenden Hausaufgaben nicht gemacht. Und genau, dann haben wir uns überlegt, da muss irgendwie was anders werden.
Ja, nun stelle ich auch mal die Frage, die ich auch Sascha schon am Rande der Konferenz gestellt habe. Ihr seht euch ja sicherlich gelegentlich mal mit dem Vorwurf ausgesetzt, ihr dreht das Rad der Kommerzialisierung weiter der Szene, ihr betreibt vielleicht den Ausverkauf weiter, ihr holt noch mehr Geld in die Szene vielleicht rein oder versucht es zumindest. Was entgegnet ihr darauf?
Ja, also das ist prinzipiell natürlich nicht falsch, dass wir Geld in die Szene holen wollen. Das ist in der Tat ein Anliegen. Und bevor ich die Frage konkreter beantworte, muss man noch ein bisschen dazu sagen, na, Haribo war für uns so ein bisschen die Initialzündung. Das Thema ist aber uralt bei uns, weil wir im Prinzip ja, seit wir auch in der Szene sind, wir sind ja dort immer drin geblieben, sind nach wie vor irgendwie sehr häufig auf Festivals und Konzerten unterwegs und haben halt sozusagen immer von beiden Seiten festgestellt, dass da irgendwie keine Berührungspunkte da sind. Also zum einen, dass sozusagen die ganze Markenwelt diese Szene komplett ignoriert oder wenn halt dann sozusagen mal anschneidet, das irgendwie total peinlich und oberflächlich macht. Und zum anderen, weil wir natürlich auch irgendwie auf Hobby-Ebene Musiker sind und waren und auch natürlich recht viele, sag mal, aktive Musiker kennen und auch ja einfach die finanziellen Probleme dieser Szene kennen und dann das irgendwann über die Jahre in unserem Köpfen immer mehr zu dieser Kombination aus, dann lasst uns doch mal irgendwie versuchen, diesen Vermittler zu spielen zwischen, sag ich mal, Markenwelt und Metal-Szene. Und ja, natürlich geht es auch noch darum, sozusagen das weiter zu kommerzialisieren, aber immer natürlich irgendwie mit dem Hauptansinnen, dass es den Bands und der Szene gut tut und dass wir halt im Prinzip die Gatekeeper sind, weil wir ja im Prinzip mit beiden Beinen, mit jeweils einem Bein in der sozusagen einmal in der Marken- und einmal in der Metal-Welt sind und auf beiden Seiten sozusagen sicher gehen können, dass es nicht zu einem peinlichen Ausverkauf kommt.
Da muss ich kurz korrigieren. Wir wollen nicht kommerzialisieren. Und wir sind auch gar nicht in der Lage zu kommerzialisieren. Diese Szene ist bereits kommerzialisiert. Die Leute verkaufen ihre Alben. Das ist völlig okay und das ist auch richtig so, damit Künstler überleben können und nicht irgendwie an der Straße sitzen und betteln müssen. Das ist nicht das, was wir machen. Aber genau das, was Sascha sagt, ist das, was wir machen. Wir holen Geld in diese Szene oder wir wollen Geld in diese Szene reinholen, damit Touren nicht abgesagt werden, damit Bands weiter bestehen. Was wir nicht wollen, ist das, was man klassischerweise unter dem Kommerz versteht. Wir wollen keinen Ausverkauf. Dafür sind wir Metalheads genug.
Genau, über dieses Thema, dass die Szene schon kommerzialisiert ist, haben wir in der letzten Folge halt auch schon ganz viel gesprochen. Und es wird einem ja, wenn man auf einem Event ist, es wird einem ja überall auch was verkauft. Ne? Es sind ja nicht nur Bier und T-Shirts. Auf einem größeren Festival gibt es schon seit Jahr und Tag gibt es ja immer die Zigarettenstände. Es gibt irgendwie, weiß ich nicht, Jägermeister seit den 90ern, die irgendwie auf Festivals irgendwas machen wollen. Und eben auch noch, ja, einfach ganz viele andere Dinge, die da, Marken, die da einfach schon seit Jahr und Tag auftreten und mal mehr, mal weniger nervig sind.
Musikinstrumente.
Ja, zum Beispiel auch Ohrenstöpsel, Kondome, was auch immer, was Leute dann halt auf Festivals brauchen.
Die AOK.
Ja. Vielleicht, dass ihr nochmal konkreter werdet, was macht ihr denn jetzt für Werbeform oder wo vermittelt ihr Werbepartner, Werbeform, die im Metal eben nicht überkommerzialisieren oder die bei Fans akzeptiert werden? So, also was wäre für euch das Positivbeispiel, wenn Haribo jetzt, ja, nicht so toll war?
Genau, ne? Also ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es auf die Frage nicht, weil Teil unserer Arbeit ist es ja, dass eine Zusammenarbeit zwischen einer Marke und einer Band halt so individuell ist und so passend für beide Seiten, dass es halt sozusagen funktioniert. Deswegen gibt es ja gar nicht so diese eine Lösung dafür. Wir hatten mal eine schöne Kooperation angearbeitet, die das, glaube ich, ganz gut beschreibt. Da ging es um die, ja, mittlerweile doch schon wie schon etablierte Band Dust Bowl aus München. Und die haben damals sozusagen, als wir mit denen im Gespräch waren, ihr neues Album, waren dabei, das rauszubringen und wollten das irgendwie promoten und kamen auch auf uns zu und meinten, hey, habt ihr nicht irgendeine coole Idee für eine Marke? Und wir waren unabhängig davon mit Gustavo Gusto, der Tiefkühlpizza-Firma im Austausch, und die wollten sich sowieso ein bisschen an das Thema Kulturmarketing rantrauen, haben sie ein bisschen im Hip-Hop-Bereich schon gefischt und hatten sich auch mit uns unterhalten, und wir haben gesagt, hey, pass auf, wir machen einfach mal einen Testballon. Ne? Das Bold möchte jetzt im Prinzip eigentlich ein Friends-and-Family-Konzert machen, wo sie ihre neue Platte vorstellen, wo sie so ein bisschen Question and Answer machen können, wo sie ein paar Interviews geben können, so ein, ich sag mal, so ein Friends-Family- enge Freunde-Presse-Event. Superfans-Event machen. Und denen hat aber auch einfach das nötige Kleingeld gefehlt. Und wir haben gesagt, hey, pass auf, wir sprechen jetzt mit Gustavo Gusto. Die haben eh so einen Event-Truck, den sie überall hinstellen können. Wir hätten sozusagen eine coole Location in München gemietet, hätten dann irgendwie so einen ganzen Tag irgendwie mit den ganzen Leuten verbracht. Die hätten draußen einen Skatepark gehabt und wir hätten abends halt ein Konzert gehabt. Und das hätte im Prinzip Gustavo Gusto insofern einfach ganz cool begleitet, ohne sich da jetzt irgendwie unangenehm draufzusetzen. Die hätten im Prinzip finanziell ein bisschen unterstützt, hätten da so ein bisschen das Catering mit übernommen. Und wir hätten gemeinsam mit Gustavo Gusto und der Band halt irgendwie da auch Social-Media-Content irgendwie draus gemacht, was sowohl für die Band als auch für die Marke irgendwie funktioniert hätte.
Genau, also die Band hätte jetzt nicht eine Gustavo Gusto-Pizza in die Kamera präsentiert und gesagt, diese Pizza ist sehr gut, sondern Gustavo Gusto hätte halt einfach die Pizza auf diesem Event gestellt. Alle hätten sich gefreut, weil sie halt ihre heißgeliebte Band sehen können, und zwar das aus allernächster Nähe. Und hätten dabei sehr glücklich auch noch ganz geile Pizza gegessen. Und das wäre die Kooperation, wäre gewesen. Das ist die wichtige Formulierung.
Seht ihr das so ein bisschen so? Ich meine, Konstantin, du hast sogar noch von Plattenverkäufen gesprochen, was ja nun ehrlicherweise ein bisschen 2000er oder 2010er vielleicht noch ist und heutzutage ja einfach leider keine große Bedeutung mehr spielt. Seht ihr es so ein bisschen als eine Notwendigkeit? Ey, es wird einfach nicht mehr groß Geld außer Konzerte und Merchandise, was natürlich relevante Posten sind, aber es wird nicht mehr so das organische Geld der Fans in die Szene gespült, wie das früher mal war. Es muss einfach irgendwie auf kommerzielle Partner hinauslaufen.
Ja, also zum einen muss ich dir widersprechen, das stimmt so nicht. Das Geld der Fans wird nach wie vor hingespült, es bleibt nur an anderen Stellen hängen. Das ist ein großes Problem. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen da irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass bestimmte Geldströme irgendwo zustande kommen. Und man sieht es ganz gut bei dem ungeliebten Stiefzwilling, den wir als Musikkultur haben, und das ist der Hip-Hop. In dem funktioniert es bereits. Also da funktioniert es natürlich ganz anders, weil da die Erzählungen ganz andere sind. Da schmückt man sich halt mit bestimmten Statussymbolen. Klar, das machen wir im Metal nicht. Wir sind sehr stolz drauf, dass wir vermeintlich Arbeiterklasse sind. Aber es muss trotzdem irgendwie Mittel und Wege geben, wie das ähnlich wie im Hip-Hop funktionieren kann. Das Gustavo Gusto-Beispiel, was wir gerade erzählt haben, kam so nie zustande. Das, was sie stattdessen gemacht haben, war für eine Summe, die wir hier nicht nennen, die aber viermal so hoch war wie die, die wir veranschlagt hatten, Chiago an den Stand zu holen, der eine Pizza Margherita belegt hat und wieder gegangen ist. Das hat funktioniert, weil der in dem Moment halt krass im Trend war, krass gehypt wurde.
TikTok-Reichweite und sowas hatte vermutlich, ja, ne? Mhm.
Genau, unter anderem. Und wenn man sich überlegt, dass fast gleich viele Menschen in Deutschland Hip-Hop hören wie Metal, dann ist es eigentlich schon fast ein bisschen absurd, dass es so funktioniert. Und so wie diese Geldströme in den Hip-Hop fließen, wird das für den Metal natürlich niemals funktionieren. Ist eine ganz andere Subkultur, die ganz anders funktioniert. Aber das ist halt eine Szene, die tatsächlich so lebt und weiterleben kann, weil es da eine Finanzierung gibt, die unter anderem über Markenkooperationen kommt.
Mhm. Bei dem Chiago-Beispiel wird auch eine Sache, die sehr symptomatisch für unsere Schwierigkeit, diese Szene anzupreisen an die Marken, klar. Chiago hatte in dem Jahr irgendwie eine zweistellige Anzahl von Markenkooperationen. Ja? Und das ist genau so ein bisschen das Problem. Irgendwie möchte gerade viele Leute auf diesen Hip-Hop-Hype-Train aufspringen, was natürlich irgendwie aus der Marketer-Sicht total verständlich ist. Wenn man halt sich aber wirklich mal 2 Minuten länger irgendwie mit der Materie auseinandersetzt, dann merkt man halt, dass man für einen geringeren Preis irgendwie mit Bands auf unserem Bereich, sag mal, enger zusammenarbeiten kann, da eine individuellere Kooperation zusammenstricken kann und einfach auch zum Teil halt für geringere Preise höhere Reichweiten erzielen kann, wobei es prinzipiell gar nicht um die Reichweite geht, sondern wirklich um die Authentizität bei der Zusammenarbeit. Und das ist halt, bei dem Beispiel bleiben, ich gebe ganz, ganz viel Geld aus, dafür Chiago ganz kurz sagt, diese Pizza ist cool, jetzt muss ich aber 19 andere Kooperationen machen, versus ich habe irgendwie so ein cooles Event, was halt wirklich allen im Gedächtnis bleibt und hat eine komplett andere Markenverknüpfung auch in den Kopf der Fans irgendwie.
Eine authentische
irgendwie hinterbleibt, genau.
Ich habe da gerade 2 Gedanken auch so zu Metal-Fans. Das eine ist, dass wir ja irgendwie als Metal-Fans, wir geben ja schon gerne Geld aus. Ja. Ne, für Konzerte.
Nicht zu knapp.
Ja, genau, für Konzerte, für Vinyl, für T-Shirts, alles Mögliche. Es ist ja so, dass da der Wille schon da ist, Geld auszugeben. Und Metal-Fans haben ja auch Geld. Ich sage immer, Metal ist Musik für Ingenieure so, weil das oder so und ITler, so ganz viele, großteils männliche, durchaus wohlhabende Zielgruppe, nicht mehr Arbeiterklasse, aber eben auch nicht unbedingt alles Professoren oder Professorinnen. So, das sind ja schon Leute, ne, die haben Geld, das geben sie auch gerne für ihre Szene und die Branche aus. So. Übrigens, natürlich gibt es auch tolle Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen im Metal, so, ne? So ist es ja nicht. Aber so, dann versickert das, aber vielleicht ist das, was für Marken nicht so interessant macht, weil ich habe das Gefühl, und wir haben auch mal so eine Recherche gemacht, eine Folge zum Thema Metal und das Internet, dass Metal-Fans nicht so eine Reichweite vielleicht haben, die dann woanders hin wieder abstrahlt. Ne? Die gehen auf ihre Konzerte, kaufen ihre Sachen für die Musik, aber sind jetzt nicht so wieder Multiplikatoren und dass sie dann irgendwie ihre ganzen Sachen wieder über Social Media so weitertragen. Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum dann das halt eher, ne, wenn dann eine Marke vielleicht dabei ist, dann die das schon von dieser Loyalität zehrt und eben, wie er das eben auch mit diesem Friends and Family Konzert so vorgeschlagen hat, das ist ja auch sowas familiäres, Loyalität und längeres Zusammengehörigkeitsgefühl zielendes, aber nichts, was jetzt irgendwie Millionen Impressions auf allen schnellen Bewegtbildkanälen generiert.
Absolut. Und das ist ein bisschen eine Krankheit von unserer Branche, dass man halt immer sehr, sehr jung sein möchte, sehr schnell sein möchte, sehr, sehr Social Media sein möchte und da KPIs gesetzt werden, die nicht unbedingt sinnvoll sind für die Marke. Das, was wir jetzt so seit bald 2 Jahren predigen, ist zum Beispiel, also du beschreibst es richtig, das lässt sich tatsächlich statistisch untermauern, was du sagst, was für Leute diese Musik hören. Es gibt kaum Metalheads, die nicht mindestens ein Abitur haben. Also es gibt sie natürlich, aber Metalheads sind im Durchschnitt verhältnismäßig hoch gebildet, also deutlich höher gebildet als die durchschnittliche Bevölkerung. Und Metalheads sind normalerweise im mittleren Management und aufwärts zu finden. Also dieses Proletariatsgehabe, was wir so haben, so Stiefel und Jeans und bla, das machen wir, weil wir uns da irgendwie sehr wohlfühlen, aber das sind wir eigentlich nicht mehr, wenn wir das soziodemografisch betrachten. Also ja, eigentlich wäre es total sinnvoll, mit diesen Menschen zu sprechen, gerade weil es auch eine altersdiverse Zielgruppe ist, die dadurch viel mehr Kohle hat als so ein paar 14- bis 29-Jährige, denen ich zwar die Rolex zeige, bei denen es aber dann doch nur für McDonald's reicht. Ich glaube aber nicht, dass es nur damit zu tun hat, dass Metalheads selber Dinge nicht unbedingt weiterempfehlen. Es hat, glaube ich, tatsächlich viel mit diesem Hype zu tun, dass man das macht, was eben alle machen, und Hip-Hop machen gerade zum Beispiel alle. Mhm. Was wir aber auch zum Beispiel immer wieder sagen, ist, wenn du einen Metalhead gewonnen hast als Kunden oder als Fan deiner Marke, dann musst du das nicht jedes Jahr aufs Neue tun. Metalheads sind wahnsinnig markenloyal. Die sind sogar die markenloyalste Zielgruppe, die es überhaupt gibt. Mhm. Niemand bleibt einer Marke länger treu als ein Metalhead oder natürlich immer gegendert gemeint, wenn ich Metalhead sage. Hat Spotify vor, ich weiß gar nicht, 6, 7 Jahren mal erhoben und hat es festgestellt. Und das ist natürlich was, wenn mir das als Marke nicht bewusst ist und ich einen Metalhead so betrachte, wie ich andere Zielgruppen betrachte, dann denke ich, okay, da muss ich ja eigentlich genau dieselben Sachen aufwenden, wie ich das bei anderen mache, habe aber vielleicht ein geringeres Outcome. Das Gegenteil ist aber der Fall. Ich brauche weniger Budget, weniger häufige Aktivierung und habe aber dafür einen Customer, der im Lifecycle einfach für immer drin bleibt.
Das ist total interessant, weil dieses Treue zur Szene-Ding haben wir ja auch zumindest schon mal, wenn auch eher ein bisschen aus dem Gefühl heraus postuliert, aber ich meine, da gibt es auch, wie ihr sagtet, auch Statistiken zu und man sieht es auf eine Menge Veranstaltungen eben auch, wie die Alterskohorten so immer weiter wandern. Ein bisschen Nachwuchsprobleme würde ich unserer Kultur schon auch attestieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, muss ich dringend widersprechen.
Okay.
Wir saßen vor, weiß gar nicht, einem Jahr oder so bei Universal und haben mit denen auch über das Thema gesprochen. Und da haben sie tatsächlich unsere These bestätigt, dass sich diese ganze Subkultur gerade enorm verjüngert. Mhm. Also dass es da plötzlich einen Zuwachs gibt. Also man sieht das an Streaming-Zahlen. Das ist, steigt endlich wieder und Hip-Hop fällt. Was ich jetzt nicht toll finde, also jeder sollte irgendwie viele Hörer haben, sind ja alle Freunde, aber daran sieht man, dass es tatsächlich wieder einen krassen Zuwachs gibt und wenn man das TikTok-Phänomen Deftones betrachtet, ich weiß, es ist ein bisschen ketzerisch, das so zu formulieren, aber die Deftones sind zurück. Und das nicht durch irgendwelche klassischen Marketingkanäle oder dadurch, dass sie wieder irgendwelche Skandale haben oder irgendwas. Nee, die sind zurück, weil klassische TikTok-Girlies die Deftones wieder entdeckt haben. Also dieses Nachwuchsproblem haben wir, das ist in den letzten Jahren oft beschworen worden, aber es stimmt so nicht. Also es gibt Nachwuchs, der ist da und der ist manchmal aber auch an Stellen, wo wir ihn überhaupt nicht erwarten.
Ich glaube, Justus und ich hören einfach die falschen Bands. Wir sind ja eher so im traditionelleren Bereich zu Hause und wahrscheinlich sind die jungen Menschen im Metalcore oder ja.
Bleibt anekdotisch, ne? Natürlich, aber wir waren jetzt gerade auf dem Albright vor ein paar Wochen in Hamburg und da war durchaus eine größere Schlagzahl an Metalcore-Bands. Motionless in White und The Amity Affliction ist jetzt aus meiner Sicht ja durchaus auch Musik für jüngere Zielgruppen, aber wie gesagt.
Da waren ja jüngere Leute. Also ich finde, das Albright ist immer so ein Festival, da sind auch mal mehr Frauen und das ist halt nicht nur lauter Ingos so.
Nee, also genau, das ist, glaube ich, ein Bubble-Problem. Also wir haben eine gegenteilige Beobachtung. Es gibt, und da will ich jetzt überhaupt nicht mal über Genres mehr reden, aber auch, ich habe das Gefühl gehabt, oder wir haben auch die Beobachtung gemacht, dass gerade nach Corona nochmal extrem viele Bands, die so in den Anfangsstadien waren, nochmal extrem hochgepoppt sind, weil die sich einfach 2,5 Jahre wirklich irgendwie auf ihren Arsch gesetzt haben und geübt haben wie die Blöden. Und aus der Bubble kam dann halt irgendwie so Lorna Shore mit raus plötzlich, Enterprise Earth, Shadow of Intent, Angel Maker, das sind mindestens alles so ein paar Bands, die plötzlich irgendwie da waren und plötzlich riesig sind, die aber auch sich wirklich, ich glaube, gut deutschen Scheiß um diese Oldschool-Heavy-Metal-Szene irgendwie kümmern, was ich auch ehrlicherweise für recht positiv halte, weil wir uns da oder weil diese Szene, ich sag mal, diese Nachwuchsszene sich dadurch ein bisschen auch von Fesseln löst, die sich die Metalheads irgendwie seit 20, 30 Jahren selber irgendwie auferlegt haben. Und da ist viel Bewegung und die sind auch extrem offen, was, ich sag mal, andere Vermarktungskanäle angeht, was auch Kooperationen angeht. Und die haben aber auch schon trotzdem irgendwie eine große und extrem loyale irgendwie Hörerschaft. Ne? Also Lorna Shore wirklich als desperate Beispiel. Wir haben nämlich damals auch mit dem Summer Breeze auch gesprochen und es war total spannend, weil der Booker nämlich damals einen guten Riecher hatte und die irgendwie noch vor ihrer To The Hellfire EP gebucht hat und dann auf so einen 15-Uhr-Slot geworfen hat. Und dann plötzlich wirklich vor der Bühne da irgendwie beim Summer Breeze 15 Uhr auf der Mainstage so viel los war, wie irgendwie selten davor. Und das halt auf einem Festival, was ja halt doch sehr, sehr bandsoffen, aber schon mit Zeiger auf etwas klassisch ist. Und das ist halt irgendwie ein gutes Zeichen. Das macht mich auch irgendwie extrem happy. So.
Lorna Shore sind ja tatsächlich einfach ein sehr krasses Phänomen mit einem wahnsinnig extremen Sänger und so. Würdet ihr gerne mal so eine Halspastillen-Werbung mit Lorna Shore machen? Oder wäre das so das Beispiel von Todescringe?
Ja, witzigerweise, man merkt es an meinen Ideen, ich bin nicht der mit den Ideen, aber als Lorna Shore mit Parkway Drive hier in Berlin waren, hatte ich kurz überlegt, ob man Will Ramos nicht irgendwie ans Mikro in einem Supermarkt setzt und ihn halt singen lässt und dann halt irgendwie drunter schreibt so, hey, für jeden der richtige Job und dann halt irgendwie Indeed oder so und ihn dann halt auf der Bühne zeigt.
Da bist du aber gerade zu bescheiden. Das habe ich habe es damals gesagt, ich sage es jetzt nochmal, ich finde das eine richtig schöne Idee.
Ja, also genau, ne, weil wir gesagt haben, das ist halt einfach das Ultra-Phänomen, so was der da macht, ist irgendwie brutalst gut und das wäre halt irgendwie für einen Halspastillen oder halt irgendwie in ein Jobsuchportal ganz witzig. Du findest aber keinen, der da sein Logo irgendwie drunter machen will. Und übrigens noch ganz kurzer Credibilitätscheck für Brain and Dead. Wir haben damals den ersten Auftritt von Will Ramos gesehen, bei der nämlich auf der Faces of Death Tour eingesprungen ist und das erste Konzert nämlich hier in Berlin war. Mhm. Das heißt, wir haben Lorna Shore oder wir haben sozusagen The Birth of the New Lorna Shore live miterlebt.
Bevor sie cool waren, ja.
Ja, genau. Uns ging es halt aber ähnlich, weil so Lorna Shore war mir ein Begriff und ne, alles cool. Und dann kam der auf die Bühne und wir waren alle so, what the fuck?
Sehr cool, ja.
Also was sozusagen auf der Metal-Seite halt total viel Potenzial irgendwie da ist, ist halt auf der anderen Seite nach wie vor irgendwie, wir klopfen an viele verschlossene Türen aktuell noch, muss man dazu sagen. Also wir haben,
warum sollte man auch an offene Türen
klopfen? Ja, ist richtig. Aber sie öffnen sich auch nicht beim Klopfen. Also,
sie bleiben zu.
Wir haben wirklich mit etlichen Marken gesprochen und denen auch schon zum Teil irgendwie echt coole Konzepte vorgelegt und irgendwie das wirklich versucht, irgendwie auf ganz, ganz schmaler Basis zu machen, dass man sich da mal ein bisschen rantraut. Das absolut beste Beispiel ist eigentlich, wie wir zusammen mit dem Wacken versucht haben, die königliche Porzellanmanufaktur aufs Festival zu holen.
Ja, okay. Mir ist nämlich mal, ist auch eine Weile her, aber auch gar nicht so lange, war letztes Jahr, glaube ich. Mir ist aufgefallen, als ich mit Sascha in der Agentur rumgehangen habe, dass die Fans der königlichen Porzellanmanufaktur und die Leute, die aufs Wacken gehen, extrem viel gemeinsam haben. Die mögen Qualität, die mögen handgemachte Sachen, die mögen so Mitbringsel, die stellen sich Sachen gerne zu Hause hin. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder, der aufs Wacken geht, unbedingt was von der königlichen Porzellanmanufaktur haben muss. Was wir aber gesagt haben, war, die bringen halt eh immer Sondereditionen raus, die haben abgefahrenen Porzellanshit, irgendwelche Figuren, irgendwelche bemalten Teller. Warum gibt es keine geile Tellersammlung, auf denen schwer lesbare Logos sind? Wie cool wäre das? Und wir haben im persönlichen Umfeld ein Ehepaar, die sind schon ein bisschen was älter, bei denen sind wir zu 100% sicher, dass die exakte Zielgruppe sind. Die würden sich so richtig schönen Kitsch zu Hause hinstellen und wenn es dann noch so ein Metal-Kitsch wäre, wäre es perfekt. Wir sind sogar so weit gekommen, dass wir mit dem Wacken zusammen bei denen vorsprechen durften. Die waren auch irgendwie ganz angetan und fanden das ganz spannend und und zum Schluss hatten sie dann aber doch wieder so ein bisschen, naja, wissen wir jetzt auch nicht so richtig, ob es da so vielleicht negative Abstrahlwirkungen gibt. Wo wir auch gesagt haben, was denn für negative Abstrahlwirkungen?
Ja. Außerhalb des Wacken hätte das ja wahrscheinlich noch nicht mal jemand mitbekommen, dass sie da geworben haben, aber dafür wären sie wahrscheinlich in viel andere Zielgruppen reingekommen. Ja.
Oder siehe eben Haribo. Also es hat jetzt niemand aufgehört, Goldbeeren zu essen, weil die auf dem Wacken waren.
Ja. Ja.
Und im Gegensatz dazu muss man sagen, wir haben ja jetzt, wie gesagt, wir treiben das Thema ja schon jetzt irgendwie so seit 2 Jahren vor uns her. Wir bekommen aus der Szene eigentlich recht viel positives Feedback, insofern, dass uns wirklich nicht selten Bands anschreiben, die sagen, hey, wir sind die und die, können wir nicht irgendwas machen? Wir sind jetzt auch irgendwie zum Teil mit Veranstaltern im Gespräch, die Metal-Messen machen wollen, die sich von uns beraten lassen wollen. Also da kommt recht viel Interesse aus der Szene, die halt sagt, ja, finden wir spannend, würden wir auch gerne mal irgendwie probieren. Natürlich auch, weil wir ein bisschen irgendwie Geld dazu verdienen wollen. Lustigerweise ist es wirklich die andere Seite, die sich da irgendwie komplett sperrt. Obwohl man halt immer sagt, so ja, Gatekeeping Metal und so. Ne? Ich meine, natürlich gibt es immer einen gewissen Prozent oder eine gewisse irgendwie Art von Fans und auch Bands, die das irgendwie zum verteufeln, was ich auch total nachvollziehen kann. Die müssen es halt aber auch nicht machen. Aber wir kriegen da wirklich viel positives Feedback, was das angeht.
Ja, ich habe ein bisschen nochmal ja recherchiert jetzt in der Vorbereitung, was es denn für Cases gab von Marken, die auf Festivals waren, die jetzt nicht die üblichen ganz nah der Musik sind. Und ich meine, so Baumarkt und Werkzeug ist ja jetzt auch so, ja, irgendwie auch ein bisschen Klischee, weil es ist halt irgendwie Gegenstände aus Metall. Und ja, die Krankenkassen. Ich meine, das finde ich cool, dass Krankenkassen da ja dann so offen sind und so und irgendwie Gesundheit letztendlich ja natürlich auch überall seinen Platz hat und wahrscheinlich ist es dann ja auch mit Sachen von Gesundheits-Awareness, Aufklärungskampagnen. Aber ansonsten, ja, man könnte ja viel mehr Sachen machen, die eben weiter weg sind aus der Lebenswelt von Musik, Bier und Metall.
Sind ja aber auch zweierlei Paar Schuhe, ne? Also erstens denke ich, dass eine Krankenkasse auf dem Festival auch bloß nicht zu laut sagen sollte, man solle weniger trinken. Das zum einen. Zum anderen haben wir einmal irgendwie die Marken, die in der Szene präsent werden. Das andere ist Marken, die außerhalb der Szene Zusammenhänge irgendwie mit Metal werben. Und da fällt mir jetzt auch meinetwegen nochmal so eine Kaufland-Fernsehwerbung noch von vor ein paar Jahren irgendwie schon im Zusammenhang mit Wacken ein, wo dann der Kassierer seinen Ärmel hochzieht, nachdem Metaller rankommt, habe ich mir gerade vorhin angeguckt. Und dann hat er halt auch alle volle Tattoos und dann beißt da noch einer, ich glaube Haribo, Fledermaus den Kopf ab. Aber vor allem, was vor ein paar Jahren immer auch so total lustig war, haha, wie Metal halt in anderen Werbespots eben verwurstet wird. Ne? Ich meine, sowas wie Halspastillen und plötzlich singt der Black-Metal-Sänger Falsetto und Power-Metal.
Ja. Yeah.
Oder halt auch, ich erinnere mich noch, irgendwie aus den 90ern, 2000ern, muss eine finnische Supermarktkette gewesen sein von so einer Metal-WG, wo drei dann zum Einkaufen gehen, weil alles alle ist und der vierte bleibt zu Hause und ist dann im rosa Tütü, hüpft da rum. Aber weil der Supermarkt ja so convenient, so bequem ist, sind die anderen ganz schnell wieder zu Hause und erwischen ihn halt und das ist ja peinlich. Letzteres ist alles immer ein bisschen bemüht oder und ihr habt eher sozusagen den Sinn darin gesehen, irgendwie die Marken an die Szene heranzuführen, um Geld da reinzuspüren und nicht das Metal sozusagen einfach nur der Clown für irgendwie Werbung, die mit der Szene nichts zu tun haben, zu tun ist. Ne?
Danke für diese Formulierung. Genau das ist das, was wir kritisieren und das ist das, was uns ankotzt. Wir haben gesagt, die Metalheads werden immer so am Nasenring durch die Manege geführt, damit so eine Marke mal sagen kann, guck mal die Lustigen, guck mal diese Äffchen.
Oh Gott, ja.
Und
ja.
Genau das ist das, was du beschreibst und was wir eigentlich auch total beschissen finden. Und Martina, was du gerade meintest mit der Krankenkasse, das ist viel eher das, was wir meinen. Weil genau, Gesundheit hat überall ihren Platz. Und natürlich müssen auch Metalheads Mitglied von irgendeiner Krankenkasse sein. Und was hält mich denn davon ab, zu sagen, na gut, wenn die halt, also wenn es halt eh ein Bedürfnis ist und die eh Krankenkassenmitglied sein müssen, warum kann ich sie nicht irgendwie da abholen, wo sie sind und irgendwie da was anbieten, wo sie es auch gebrauchen können? Und bei dem Moshpital, wie übrigens dieser fantastische Case hieß, gab es auch nicht die Aufforderung, weniger zu saufen. Ganz im Gegenteil. Es wurde gesagt, guck mal hier, ein Wasser mal zwischendurch trinken. Das macht Gerold Steiner übrigens leider mit einem guten Grundansatz, aber einer mäßigen Umsetzung mit dem Zwiewa, was ich einen ganz beschissenen Begriff finde. Und beim Moshpital war aber zum Beispiel die Idee, die Leute zu massieren, denen auch mal ein paar Ohrstöpsel zu geben, wenn sie keinen Bock haben, sich irgendwie das Gehör komplett kaputt zu machen. Also zu sagen, hey, leb deine Leidenschaft, wir finden es total cool, wir verstehen dich. Und genau das ist das Wichtige, wir verstehen dich und wir supporten dich dabei.
Und es gibt einen Mehrwert. Wir wollen
einfach nur ein Teil deines Lebens sein.
Ja, eine Massage ist ja wirklich ein Mehrwert. Ich meine, das war die Barma, ne, die das gemacht hat. Auf der habe ich auch mal gearbeitet. Egal. Cool. Ja, nee, sowas ist richtig, richtig gut. Und das ist ja auch nicht peinlich oder nicht irgendwie doof für die Metal-Zielgruppe und so. Da haben ja einfach alle was davon.
Ja, und das, dieser Cringe, Justus, wie du ihn benennst, der entsteht ja immer in dem Moment, wenn jemand sich nicht wirklich damit auseinandersetzt, was das für eine Subkultur ist. Und die eine Subkultur gibt's ja eh nicht. Also es sehen nicht alle gleich aus, das wissen wir zum Beispiel auch aus Studien, nur 30% der Metalheads haben überhaupt irgendwie metal-spezifische Kleidung. Der Rest zieht nie irgendwas an, ziehen nicht mal Bandshirts an. Das heißt, so den Metalhead oder den weiblichen Metalhead gibt's in der Form überhaupt nicht. Und wenn man dann eben sagt, so haha, die haben ihre Freizeit rosa Tütüs an, dann ist es auch so, ja, gerade im Metal ist das große Verbindende, dass du genau das machen kannst und dass dich dafür niemand auslachen würde. Das ist das, was uns ja eigentlich ausmacht.
Würde ich noch ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass da schon viele Leute noch drüber lachen würden, wenn sie erfahren, dass jemand Ballett macht oder so. Da ist toxische Männlichkeit, glaube ich, noch ein relevanter Faktor. Aber man muss ja auch dazu sagen, ne, diese Werbung, die ich da eben sozusagen zitiert habe, war vor 20, 30 Jahren irgendwie ein Ding. Ja. Und da wird sich auch das Rad weitergedreht haben. Mich würde interessieren, habt ihr noch irgendwie so Insights, ihr bearbeitet jetzt natürlich großteils den deutschsprachigen Markt. Ich kann mir eben vorstellen, dass es in den nordischen Ländern, wo Metal ja einfach viel mehr Alltagskultur auch ist, dass es da natürlicher miteinander funktioniert oder so.
Das kann ich jetzt ad hoc gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Was sehr, sehr auffällig ist, dass halt einfach im Metal als wirklich sag mal, hochkünstlerische Subkultur in anderen Ländern die Anerkennung erfährt, die es eigentlich verdient hat. Also in den USA und in Großbritannien hat halt irgendwie Metal einen ganz anderen Stellenwert. Also da findet man auch nicht selten Artikel über spannende Black-Metal-Projekte in Feuilleton-Teilen. Ne?
Also aber das nimmt hier auch zu. Das ist unsere Beobachtung. Also gerade so, ne, diese ganze Pagan-Folk-Welle mit Heilung und Vardruna und so weiter, das jetzt auch nicht die allerzugänglichste Musik vielleicht ist. Natürlich nicht so wie kreischender Black Metal, aber das, also die Besprechung von sowas in Feuilletons, finde ich, das hat enorm zugenommen, grundsätzlich von Metal-Themen.
Das ist halt extrem wichtig, weil dadurch, dass es hier immer noch so als dieses wirkliche komplette Blasenthema, also na, diese Metal-Szene wird halt wirklich von außerhalb kaum betrachtet und wenn halt wirklich oberflächlich, und das ist halt so ein Wahrnehmungsproblem, und deswegen sind halt auch die ganzen Marketingverantwortlichen so ganz schwierig, um das Thema ranzuführen.
Ja, wobei es ist, also wir dürfen auch nicht nur jammern, Justus hat schon recht, es ist mehr geworden und es wird immer mehr. Also es ist noch so, es wird besser, aber...
Ich finde diesen Clowns-Gedanken gerade immer noch interessant. Auch, dass wir eben, was ihr eben auch meinte, Sascha und Konstantin, mit dem Metal-Fan so am Ring durch die Manege. Das glaube ich auch, so wird ja auch der Metal-Fan, meistens auch nur der männliche, ja oft in Popkultur generell außerhalb der Szene dargestellt, auch in Filmen oder so weiter. Also die lustigen Typen, die witzig aussehen, die sind irgendwie harmlos, weil die wollen nur saufen. Und das wird dann halt nicht so ganz ernst genommen. Und das ist dann vielleicht auch mit so einem Peinlichkeitsnimbus so ein bisschen umwoben. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man damit jetzt zu irgendeinem Marketingverantwortlichen von irgendeiner großen Marke geht und sagt, hier, möchtest du nicht mal in der Metal-Szene präsent sein, dass das auch so das Bild ist, was dann ein bisschen so in den Köpfen ist. Noch nicht mal nur, das sind die Bösen, aber so ein bisschen auch so, ja, das ist irgendwie so nicht ganz ernst zu nehmen. Und die eben nicht verstehen, was da für eine Kaufkraft hinter ist und eben, was das für, ne, dass das eher eben eine der letzten Subkulturen ist, die Leute halt wirklich nur ihr Leben lang begleitet und eben auch in einem ernstzunehmenden Leben. Ne? Ich meine, die Menschen sind alle irgendwie dann erwachsen, haben richtige Jobs, haben Familie, haben richtiges Leben, aber sind trotzdem noch Metalheads.
Das ist halt auch so krass. Ich meine, ich finde das so Mitte der 2000er, Ende der 2000er dann so ein bisschen allmählich eine Art, na, nicht ein direkter Kipppunkt, aber wir erinnern uns vielleicht noch an Full Metal Village und so weiter, was ja wirklich auch ziemlich Wacken in Mainstream populär gemacht hat und wo Leute dann einfach wirklich gemerkt haben, spätestens dann, na, frühestens dann, spätestens dann kann man drüber streiten, aber wie normal in Anführungszeichen ganz viele Metal-Menschen sind. Und das ist aber, wie Martina sagte, ja immer noch wahrscheinlich in ganz vielen Köpfen so ist, nee, damit kann man sich vielleicht irgendwelchen Schmutz eintreten. Ist das auch so eure Erfahrung?
Ja, wir haben da, glaube ich, eine sehr, sehr ähnliche Beobachtung. Ne? Also so toll und gut ich Heavy Trip 1 und wahrscheinlich auch Heavy Trip 2 finde, aber genau dieses Bild wird halt wieder so der etwas langhaarige, trottelige Typ, der eigentlich nur so ein bisschen abrocken möchte und ein bisschen Bier trinkt oder irgendwie total Spaß dabei hat. Das macht halt genau das Bild nicht besser. Und gerade mein Lieblingsbeispiel dafür ist halt wirklich, dass diese komplette Szene halt, ich sag mal, auch in der Fernsehberichterstattung 364 Tage im Jahr ignoriert wird, außer einmal im Jahr gibt es dann diesen einen Galileo und RTL-Exklusivbeitrag, der dann immer gleich aufgebaut ist, so einmal im Jahr treffen sich echte harte Kerle in dem nordischen Dorf Wacken, um dort halt mal so richtig abzurocken. Aber, und dann interviewt man so Leute und dann, aber eigentlich merkt man, das sind auch ganz nette Leute so.
Ja. Jede Lokalzeitung, auch bei jedem Festival irgendwo in der Pampa, oder?
Nee, aber auch der Spiegel und alle. Das ist doch wirklich, du kannst diesen Artikel wirklich, da brauchst du noch nicht mal ChatGPT, um den zu schreiben.
Nein. Den kannst du jedes Jahr so wieder veröffentlichen.
Ganz genau. Und
da steht immer das Gleiche drin. Selbst die Bands sind immer die gleichen.
Das ist halt das Problem im Wacken, nur, ne, um Gottes Willen. Aber das ist halt das, was ich auch meinte. So, diese Szene ist ja auch schon seit 15, 20 Jahren hat die sich auch also eine, komplett halt zum Teil abgespalten. Also ne, Full Force Festival ist auch ein ultra altes, etabliertes Festival, aber dort sieht halt einfach die absolute Minderheit halt so aus wie die Leute beim Galileo-Beitrag übers Wacken. Und Full Force ist ein großes Ding und beim Ape Riot wird es ähnlich sein und es gibt so viele Download-Festivals, es gibt so viele gute, kleine, mittelgroße Festivals, die halt einfach ein komplett anderes Metal-Genre bedienen und wo diese Klischees halt irgendwie echt vollkommen überholt sind. Aber solange halt sozusagen, ich sag mal, der Mainstream, die Berichterstattung immer wieder das gleiche Bild zeichnet, kann es ja auch nicht besser werden.
Ja. Aber ich muss wieder den Advocatus Diaboli spielen. Es gibt die Ausnahmen und es gibt die Entwicklung in die andere andere Richtung. Vor, und der ist jetzt gar nicht mehr so lange, so jung, vor einigen Jahren kam zum Beispiel Metalhead raus, ist ein ganz großartiger Film über eine junge Isländerin, die ihren großen Bruder verliert und dann anfängt Black Metal zu machen. Richtig geiler Film, der auch ein ganz tolles Gefühl transportiert. Dann haben wir noch Lords of Chaos, über den können wir uns jetzt streiten, wo der jetzt historisch sehr wahr ist. Ich bin der Meinung, Varg sah damals überhaupt nicht so fett aus wie im Film, aber das ist eine andere Geschichte. Aber also er findet, also es findet der in Anführungszeichen echte Metal langsam seinen Weg auch in den Mainstream. Und ich muss auch mal ein bisschen verteidigend dazu sagen, wir haben halt aber auch alle seit Jahrzehnten alles dafür getan, dass wir die Outsider sind. Das ist unsere Identität, darüber definieren wir uns. Jetzt dürfen wir uns auch nicht darüber beschweren, dass wir wie Outsider behandelt werden.
Oh ja, guter Punkt.
Ja, total. Und es ist ja auch wirklich wichtig, diese Abgrenzung zum Mainstream. Absolut. Ne?
Also, das ist unsere Identität.
Ja. Wir haben in der letzten, in unserer Folge, wo wir über Kommerz gesprochen haben, haben wir nochmal über, erinnert ihr euch noch an die 90er, an den Bon Jovi-Golf und den Rolling Stones-Golf und so?
Ja, natürlich.
Genau, und das ist so, das will man ja nicht. So, weil das ist ja,
nee, auf gar keinen Fall.
Das ist ja wirklich der absolute Anti-Rock'n'Roll.
Ich glaube, auch Bon Jovi wollten das nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das wäre doch jetzt die Initiative für Volkswagen, den Arsch aus der Schlinge zu ziehen, genau, den Kopf aus der Schlange. Ja,
naja,
den Powergolf,
Naja, Stromgitarrenmusik für Stromautos, klare Sache.
Ja, weil wir sind uns nicht sicher, ob das mit dem Verbrenner aus, wir müssen da ja technologieoffen bleiben. Ja,
ja. Also. Ja.
Okay.
Ja, ja.
Wie wär's mit dem Creator-Golf oder so? Ne?
Der Creator, oh, nee, weiß ich nicht, obwohl die Zielgruppe...
Doch, kann ich mir vorstellen.
Ja, doch, doch.
Creator Skoda.
Wobei man wirklich eine Lanze für diese Band brechen muss. Also das ist wirklich nach wie vor, das sind für mich wirklich Könige. Auch wenn die ihr weirdes Jahrzehnt mit Endorama etc. haben. Ich bin nach wie vor wirklich absolut fasziniert, was die dann ab Violent Revolution nochmal für absoluten berechtigten Aufstieg erlebt haben. Und wirklich die Fahne des alten Mannes Metals hochhalten, aber irgendwie trotzdem saucool dabei sind.
Ein bisschen so mit der Zeit, also, gehen auch, ja.
Ich bin wirklich pro Creator. Und ich hatte mal das große Glück, mit meiner damaligen Band auf demselben Festival wie die zu spielen. Und da habe ich Mille beim Joggen getroffen.
Oh. Mir fällt gerade ein, was der perfekte TV-Spot für den Creator-Golf wäre.
Okay.
So, du siehst halt, wie der so fährt. Und natürlich ist die Musik entsprechend laut und ist heftig. Und es ist für den normalen Zuschauer schon ersichtlich, dass da ein Metalhead drin sitzt. Und dann geht die Tür von diesem Golf auf und da drin...
Weil der Bier trinkt und lange Haare hat?
Nee, nur wegen der Mucke. Und dann geht die Tür auf und der allseits geliebte Sänger von Creator steigt aus und jemand fragt, und wie viel Kilometer hat er drauf? Na, mindestens eine Mille. Ja, nee, der war in meinem Kopf lustiger als jetzt. Vielleicht schneiden wir das raus, okay.
Weiß ich nicht, ja. Aber schöne Überleitung. Bands als Marken haben wir hier nämlich noch auf unserer Liste stehen. Was sind da für euch... So, ja, Lieblingsthema sagst du schon, Sascha. Ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint war oder...
Nee, das ist ernst gemeint.
Okay, ja. Was fällt euch da denn als besonders positives Beispiel ein? Vielleicht auch als könnte viel mehr sein oder weiß ich nicht.
Also ich finde, gerade in der Szene könnte es viel mehr sein, weil ich glaube, dass in den meisten Bands mehr drinne steckt an Persönlichkeit und doch mehr Persönlichkeit, als sie nach außen hin tragen. Viele sind dann doch irgendwie sehr, sehr zurückhaltend oder bleiben halt selbst in ihren eigenen Klischees irgendwie verhangen, weil sie sich nicht richtig trauen, weil es irgendwie auch nicht so richtig dazugehört, sich zu inszenieren. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil am Ende ist es immer noch eine Rock-Show und es gibt aber wahnsinnig viele tolle Beispiele, also aus jüngster Vergangenheit Geria, diese portugiesische Black-Metal-Band, wie die sich über die letzten zwei Alben inszeniert haben, auch wie die live auftreten, finde ich faszinierend. Es gibt, auch wenn man sich jetzt streiten kann, wie Metal das ist, Sleep Token hat das absolut gefressen, das Thema Identifikation, also Persönlichkeit nach außen tragen, und auch als wirklich fantastisches deutsches Beispiel wäre das auch wirklich perfektioniertes Kanonenfieber. Also,
oh ja.
Ja.
Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie er und plus Band es sozusagen wirklich auf die Bühne bringen. Wir haben auch das große Glück gehabt, mit ihm schon mal essen gewesen zu sein, und hat uns auch wirklich erzählt, dass seine Kostüme auch aus authentischen Materialien gemacht sind und was er alles noch vorhat. Und das ist ein großes Thema, was leider völlig, also von vielen noch zu wenig bearbeitet wird.
Kanonenfieber ist auch toll, weil das hier alles trotzdem in so einem wahrscheinlich gar nicht so großes Budget und in so einem kleinen Rahmen, aber wahnsinnig originell, wahnsinnig eindrücklich und eindringlich, alles passt perfekt zusammen, das finde ich richtig toll, ja.
Und der Fronter und das Mastermind, der macht auch wirklich im Hintergrund einfach alles alleine, vom Management über Aufnahme, das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Auch Konversation mit dem Deutschen Panzermuseum, habt ihr das mitbekommen, wie das Deutsche Panzermuseum den Panzerhenker-Song ein bisschen auseinandergenommen hat, gleichzeitig die positiven als auch die verbesserungswürdigen Textfragmente sozusagen eingeordnet hat, und dann gab es da eine Konversation unter dem YouTube-Video, wo dann auch Neuss, also mit dem Kanonenfieber-Account, drunter kommentiert hat, danke, wir sind nur Hobbyhistoriker und sonst wie, toll, vielleicht machen wir mal was zusammen. Das war irgendwie auch richtig interessant.
Ja. Super Koop.
Ich wollte an der Stelle, bevor wir hier zu weit ausschweifen, mal nochmal für den Zuhörer, die Zuhörerin, die Einordnung geben. Wenn wir von Marken sprechen, reden wir nicht zwingend von Konsummarken. Mhm. Wir reden hier eher von Identitäten.
Genau.
Also ne, was der Band oder eine Marke, was zu essen, was auch immer was es ja irgendwie so auslöst im Konsumenten, Hörer, Verbraucher, was auch immer, so die Gefühle und das ganze große Ganze, was damit transportiert wird. Ne?
Ja. Ja, und da haben, glaube ich, viele Nachwuchsbands auch einfach das Problem, dass sie sich dann zu sehr an ihren großen Idolen irgendwie klemmen und dann so ein bisschen verpassen, ihre eigene Identität so ein bisschen rauszuarbeiten. Was aber auch, weil wir halt, ich sag mal, in beiden Welten unterwegs sind, auch ein spannendes Thema eigentlich für uns ist, weil auch jetzt exakt das nämlich passiert ist, und zwar, dass eine Band auf uns zukam und sich jetzt von uns helfen lässt, sozusagen ihren Gesamtauftritt visuell, wie auch in der Tonalität, auch was das Bühnenauftreten angeht, halt mit uns gemeinsam, ich sag mal, herauszuarbeiten und zu schärfen, weil wir halt dann einfach mal zum einen halt eine externe Sicht drauf haben und zum anderen halt eine professionelle Sicht, wie man halt Marken sozusagen aufbaut und...
Genau, und vor allem schaffen wir halt Narrative, also wir fangen nicht an und sagen, hier, guck mal, das Bandlogo muss jetzt anders aussehen, sondern wir sagen, in welcher Welt erzählen wir denn eigentlich eure Geschichten? Mhm. Kanonenfieber nochmal als Beispiel macht das ja ganz fantastisch, da ist es einfach vorgegeben schon mal durch die Thematik, wo man das erzählt, und bei der Band, bei der wir das jetzt machen, die wir, glaube ich, erstmal noch nicht namentlich nennen, die aber auch schon durchaus groß genug sind, da fangen wir gerade an zu suchen, weil die auch gesagt haben, naja, wir sind halt nicht mehr das Genre, was wir am Anfang mal waren, deswegen wollen wir da auch mal ein bisschen raus. Wir brauchen aber irgendwie die Hilfe von außen, und was extrem spannend war, bei dem Kickoff, den wir neulich hatten, haben wir darüber gesprochen, wozu sie so alles bereit sind. Und wir haben unter anderem abgefragt, was so mit Bühnenoutfits wäre, weil ich die Befürchtung hatte, dass sie sagen, nee, wir wollen uns nicht verkleiden. Im Gegenteil, die haben uns erzählt, dass sie tatsächlich vor einem halben Jahr schon mal mit einer Designerin gesprochen haben, weil sie Bühnenoutfits wollen. Und das ist halt total geil, wenn man eine Band hat, die sagt, ey, wir wissen, dass wir es einfach nicht selber alles machen können, weil wir sind gut darin, Musik zu machen. Und wir sind gut darin, das zu leben und zu dieser Marke zu werden. Wie man das aber quasi kommunikativ als Experte oder Expertin aufstellt, da darf gern jemand anders helfen. Und dass in diesem Moment wir das sein können, ehrt uns natürlich sehr.
Das ist ja schon, weiß ich nicht, hat doch eine lange Tradition schon von den Sex Pistols, die von Vivian Westwood eigentlich zu dem gemacht werden, was sie zu Stars gemacht hat. So.
Absolut, aber wir sind keine Punks.
Nee, trotzdem wird das ja auch nicht ohne Widerstände gehen, sag ich mal. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt denke, ich bin der verknöchertste Altmetaller der Welt und denke irgendwie nur die ersten beiden Alben und die Vorkriegsdemos und so, dann würde ich ja auch sagen, oh, das ist eine Band, die hat sich von einer Agentur helfen lassen, irgendwie ihre Marke herauszubilden, wie untrue so ungefähr. So, ja. Soll das jetzt gar nicht in meine persönliche Haltung wiedergeben, aber solchen Gegenwind könnte es ja geben, denn irgendwie glaube ich, Authentizität ist ja immer so ein sehr, sehr hohes Gut, was ja nicht heißt, dass das damit nicht irgendwie noch gegeben wäre. Ich meine, eine gute Agentur arbeitet ja auch nur das heraus, was der Kunde, die Kundin selber halt will, ne?
Ja, oder einfach schon hat.
Genau, das ist ein guter Punkt. Und zum anderen dann, ehrlicherweise, wie authentisch sind halt dann Bands wie Amon Amarth oder halt wirklich Behemoth? Ne? Also wo kommt das dann her plötzlich?
Ja. Meinst du nicht, die haben alle ihre Albumcover selber gemacht?
Richtig. Also ja, ich kann das total nachvollziehen so. Und jeder Fan hat ja dann immer noch, sage ich mal, die Möglichkeit, sich dazu entscheiden, nicht zu hören oder nicht zu den Konzerten zu gehen. Das ist ja auch total in Ordnung.
Aber ich glaube auch, Bands als Marke wird eine größere Notwendigkeit inzwischen sein, einfach weil so viel über Live-Shows und Merchandise geht. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass die Musik jetzt komplett zweitrangig ist, aber ich merke es an meinem eigenen Hörverhalten, ich lege mir auch nicht mehr genüsslich ständig die Platte auf. Und also das Live-Erlebnis ist ja wirklich viel mehr dann in den Vordergrund getreten, als das ist der Moment, wo man wirklich in Musik versinkt.
Ja, das ist in der Metal-Szene ja glücklicherweise schon immer so. Es ist ja schon immer eine sehr analoge Szene. Und egal wie viel Demo-Tapes und Platten man zu Hause hat, am Ende lebt man es irgendwie auf Festivals und Konzerten. Und wir beobachten das aber insgesamt auf dem ganzen Eventmarkt, dass natürlich vor allen Dingen nach Corona, vor allen Dingen mit Einführung, und ihr hattet das Thema auch schon im Podcast mit generativer AI, mit sozusagen Midjourneys, die Albencover irgendwie gestalten, mit irgendwie künstlichen Intelligenzen, die das ganze Alben schreiben, wird halt dieses Live-Erlebnis immer wichtiger, weil diese Szene lebt ja nicht ausschließlich von der Musik, sondern von dem Gefühl herum. Also wenn ich jetzt irgendwie an meine Top 3 Bands irgendwie denke, dann liebe und verehre ich die schon nicht nur, weil die gute Musik machen, sondern weil ich auch irgendwie zumindest das, was ich von den Leuten kenne, das persönlich total gut finde, wahnsinnig viel aus den Interviews kenne und halt irgendwie Live-Shows gesehen habe, wo ich halt merke, da ist was, mit dem ich mich identifizieren kann. Und deswegen ist, genau wie du sagst, wird es immer entscheidender, sich einfach wirklich als Marke darzustellen und zu präsentieren. Und ich meine, wenn man halt irgendwie ein absoluter Schlagzeug-Drum-Nerd ist, der halt 16 Jahre im dunklen Keller geübt hat, so, dann ist es auch okay, wenn du keine Ahnung hast, wie man halt irgendwie eine Marke aufbaut. So, dann ist es auch okay, jemanden zu fragen, der sich damit irgendwie auskennt.
Wir sind doch ein Team.
Außerdem wird es doch, glaube ich, auch in den 70er und 80ern bei den Bands, die heutzutage so groß sind und die so ikonisch sind, auch die werden das sicher nicht alles alleine ausgedacht haben. Es gibt auch ganz viele Stories, dass auch Bands so ihr Bühnenoutfit, dass dann auch oft irgendwie irgendeine Frau aus dem Umfeld der Band dann so die Idee ist, hatte, zieht doch mal das und das an. Oder vermutlich auch, dass das Management, wenn die dann schon erfolgreicher waren, gesagt hat, ja komm, das nächste Cover sollte auch mal wieder so aussehen. Das haben die ja nicht irgendwie in so einer Rock'n'Roll-Romantik sich einfach nur vier oder fünf Dudes alleine ausgedacht.
Und ja, es erschießt sich halt nicht in jeder Band der Sänger, sodass du ein Albumcover draus machen kannst. Oh. Ne?
Und es war nur ein Bootleg.
Ja, fair.
Jede Band, also jede mittelgroße Band geht halt auch nicht zu viert auf Tour, sondern halt irgendwie zu zehn, weil du ein Merchandiser dabei hast, du hast jemanden fürs Licht, du hast jemanden für den Ton dabei. Also ja, man kann ja nicht alles irgendwie können und deswegen, warum dann halt irgendwie das zu kritisch begutachten, wenn man halt irgendwie so ein bisschen am Markenauftritt, Aufbau sich irgendwie wie helfen lässt. So.
Und muss man auch mal dazu sagen, reich werden wir jetzt nicht damit.
Nee, also das kommt auch noch dazu.
Ich finde das so spannend, also ich finde das ist das coolste berufliche Ding, was ich seit langem gehört habe, wirklich so Bands bei ihrer Marke zu helfen, finde ich super, super spannend.
Ja, also wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das mehr wird. Also ne, wir haben auch, wie gesagt, mit Universal zum Beispiel gesprochen, kurzer Ausflug dahin, das war aber auch so ein Classic-Ding. Ja, finden wir total gut und wir beobachten das auch in unseren Streaming-Zahlen. Danke, da ist die Tür, wir machen nichts draus. Na, also auch dort wird das irgendwie gesehen, das Potenzial, das passiert aber auch nichts. Was uns jetzt aber auch langsam irgendwie passiert, in Anführungsstrichen, sind halt Marken, die schon in diesem ganzen Kontext verhaftet sind, weil sie zum Teil irgendwie, ich sag mal, hauptsächlich irgendwie in der Szene tätig sind oder aus der Szene komplett herauskommen, die im Prinzip sich sehr freuen, dass es jetzt eine Kommunikationsagentur gibt, die im Prinzip, ich sag mal, das Einmaleins der Kommunikation beherrscht oder der Werbekommunikation, oder ja, die das Einmaleins der Werbekommunikation beherrscht, sich aber wiederum so gut in der Szene auskennen, weil es ist, glaube ich, extrem schwierig, irgendwie zu einer großen, ich sag mal, Netzwerkagentur zu gehen und irgendwie zu sagen, hey, pass auf, ich schreibe dir jetzt mal in einem dreiseitigen Briefing runter, was es bedeutet, Metalhead zu sein. Und dann liest sich das halt der Kreativchef durch versus er geht halt irgendwie zu uns, unterhält sich eine Stunde und merkt, okay, also die machen wirklich seit 20 Jahren, die hören das wirklich so. Die kennen die blöden Witze, die kennen irgendwie die blöden Bands und die haben schon viel Zeit irgendwie auf staubigen Ackern verbracht und sich halt irgendwie
Und schimmeligen Kellern
halt so, ne? Und das ist natürlich auch für uns ein großes Plus, dass jetzt irgendwie auch Marken aus der Szene auf uns aufmerksam werden, die sagen, hey cool, euch braucht den ganzen Mist nicht erklären und das Werbe-Einmaleins könnt ihr ja auch von euren anderen Kunden.
Was sind das denn eigentlich so für Marken? Also ihr müsst keine konkreten Namen nennen, aber wahrscheinlich wird es vielen Fans dann erstmal so wie Schuppen von den Augen fallen, ach ja, stimmt, die sind ja immer irgendwie Sponsor bei Festivals oder so. Was sind klassische metal-affine Marken?
Fiese Frage. Ja. Also so klassisch metal-affine Marken versuchen wir eigentlich normalerweise immer nicht so zu erzählen. Das ist tatsächlich in dem Vortrag, den wir gelegentlich mal halten, From Moshpit to Market Share, haben wir das früher ganz am Anfang mit drin gehabt, dass wir gesagt haben, ja klar gibt es die offensichtlichen Matches, sage ich mal, was war alles, Dr. Martens, Harley Davidson, alles was irgendwie Bier heißt. Ja klar sind es die offensichtlichen Sachen. Und natürlich irgendwie auch Gibson und so weiter. Aber das, was wir ja eigentlich predigen und weswegen wir uns seit bald einer Stunde unterhalten, ist ja genau der Punkt, dass wir sagen, dass Metalheads durchaus auch noch ein Leben außerhalb des Festivals haben, auch wenn wir das manchmal gar nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber wir gehen auch einkaufen, wir fahren auch in Urlaub, wir kriegen irgendwie auch Kinder, das heißt, wir müssen auch Windeln kaufen, wir müssen auch Auto fahren. Da muss es jetzt nicht gleich der Golf Creator sein, aber andere Sachen gehen ja durchaus. Das ist das eigentlich Spannende. Also, Gibson auf ein Festival zu bringen, ist ein No-Brainer. Dafür brauche ich keine Metal-Agentur.
Ja, das meine ich.
Aber um eben andere Sachen wirklich für diese Zielgruppe zu aktivieren, da ist es halt sinnvoll, mit Leuten zu sprechen, die es kennen.
Also, na, jetzt, wie gesagt, auch zum Beispiel eine Marke. Wir haben jetzt letzte Woche und jetzt war nochmal ein Termin mit einem sehr, also mit einem Mail-Order, der aus dieser Szene kommt, der im Prinzip wirklich, ich sag mal, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, unsere klassische Kommunikationsarbeit in Anspruch nimmt, die jetzt, wo er aber einfach weiß, okay, cool, dass die wissen genau, in welcher Szene ich bin, die wissen genau, was halt irgendwie wichtig ist, die wissen auch, was die Stolperfallen halt sind. Also das ist im Prinzip dann noch so ein dritter potenzieller Bereich, also neben, sag ich mal, szenefremden Marken, neben Bands halt wirklich Brands, die aus dieser Szene kommen und sich freuen, dass es eine Agentur gibt, die dann beides abdeckt.
Mhm. Ja, ich habe jetzt gerade auch noch an diese Soundsystem-Marke gedacht, mit der wir zum Beispiel auch gerade sprechen, die dementsprechende Produkte auf den Markt bringen, die auch schon extrem auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind, wo es halt auch von Vorteil ist, dass wir nicht nur sagen, ja, cool, wir wissen, wie man die Headline schreibt, sodass ein Metalhead sie cool findet, sondern ja, wir haben halt einfach 10, 14 Jahre lang nichts anderes gemacht als gute Werbung. Und deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen grinsen müssen, als ihr meintet, dass, andere Marken ja auch schon lange auf Festivals unterwegs sind und da ihren Teil vom Kuchen wollen. Wir haben durchaus unseren, oder ich habe auch durchaus meinen Anteil daran, dass Tabakmarken und Gizeh und andere auf Festivals rumgesprungen sind und wie deren Auftritte aussehen. Also da haben wir durchaus auch eine Verknüpfung aus den letzten Jahren, dass ich einfach, oder wir 4 Jahre lang halt Live-Aktivierung gemacht haben, die aus diesem Bereich kommt.
Zu den szenefremden Marken habe ich tatsächlich noch so einen Gedanken, ne? Der Metal-Fan möchte ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, dass jetzt auf den Windeln vom Kind das Motorhead-Logo drauf ist. So, ne? Ich meine, Metal-Fans kaufen ja auch Produkte, einfach weil sie die Produkte kaufen wollen und weil die gut sind oder ihnen als gut beworben werden und fällen da Kaufentscheidungen, die eben abseits ihrer Identität als Metal-Fan geschehen. Aber trotzdem macht es natürlich Sinn, denen irgendwie diese Produkte irgendwie nahe zu bringen.
Abseits dieser Identität ja, aber der Grund, warum jemand diese Musik hört, ist noch nicht zu 100% erforscht. Es gibt aber durchaus Andeutungen davon, dass diese Sachen von Geburt an festgelegt sind. Wir haben mit einem österreichischen Forscher tatsächlich drüber gesprochen, der uns das erklärt hat und der auch meinte, dass von Geburt an verdrahtet ist, ob du zum Beispiel die zweite Welle des Black Metal gut findest oder nicht. Und das sind Sachen, die wirst du nicht los. Und das ist auch einer der Gründe, warum man halt sein Leben lang Metal hört. Und diese psychologische Vorprägung, sage ich mal, die hast du trotzdem. Und mit der kannst du auch trotzdem arbeiten. Da geht es nicht darum, dass ich in meiner Werbung dann ein Metal-Logo, ein Metal-Band-Logo zeige, sondern dass ich mir Gedanken darüber mache, wie setzen die sich eigentlich psychologisch zusammen? Mhm. Worauf legen die Wert? Also ja. Zum Beispiel dieses Bewusstsein, dieses Qualitätsbewusstsein, was ein Metalhead durchaus hat und was sehr viele davon auszeichnet. Oder auch eine Ablehnung gegenüber Autoritäten. Ja, surprise. Davon gibt es aber natürlich auch noch ein paar tiefergehende Sachen, wo man eben mit dem klassischen Marketingbesteck rangehen kann und sagt, ich muss nicht immer Metal sagen, um einen Metalhead anzusprechen.
Ja, wo die dann halt in diesen klassischen Zielgruppen-Schemata verordnet sind und so, ne?
Genau, soziodemografisch, aber ja. Da eigentlich eine dritte Dimension aufgemacht werden muss, weil sie eben dort nicht so einfach zu verorten sind.
Passt das dann auch zu diesem ganzen Communities-Thema, was jetzt so in den letzten Jahren irgendwie ständig in meinem LinkedIn-Feed auch auftaucht? Die Zielgruppe ist tot, es lebe die Community. Ich meine, ne, da geht es ja auch um Gaming, um irgendwie Nerd-Themen, um Sport. Letztendlich ist Metal ist ja auch so eine Form von Community, nur einfach riesengroß und dann nochmal unterteilt.
Ja, das ist aber eine Sache, das passiert immer wieder in den letzten Jahrzehnten, kann man tatsächlich sagen. Jetzt, was kürzlich tot gesagt wurde, sind die Generationen. Seit neuestem sagt man, es gäbe quasi die zusammenhängende Generation nicht mehr, was aber eigentlich auch noch nie gestimmt hat. Dann irgendwie wurde auch mal gesagt, jetzt ist der Tribalismus wichtig, jetzt haben wir Tribes, die überall unterwegs sind. Das ist aber eigentlich auch nur ein Hinterherrennen. Das, was passiert ist, dass eine Branche, die halt versucht, größere Gruppen von Menschen anzusprechen, immer so tut, als hätte sie der Weisheit letzten Schluss und alle anderen hätten sie noch nicht verstanden und weiß jetzt, dass die Zielgruppe neuerdings Communities heißt und morgen heißt sie dann wieder noch ganz anders. Letztendlich ist es aber so, dass wir mit Menschen sprechen, die natürlich alle verdammt nochmal Individuen sind, die aber trotzdem einfach einen gemeinsamen Nenner haben und das ist in dieser Subkultur halt einfach zu großen Teilen der Musik. In dieser Subkultur, in der wir uns da befinden, das ist natürlich noch ein bisschen komplexer, weil wir immer, also wir sagen es zumindest spaßhaft so, es gibt im Metal mehr Genres als Bands. Also die ist weitläufiger als manch andere, aber trotzdem, und das sieht man ja auf Festivals, ist das Schöne, dass man sich da im wahrsten Sinne des Wortes zusammenrauft und dann doch wieder so diesen einen gemeinsamen Nenner gibt.
Mhm. Ich habe noch mal eine Frage, wie gut ihr die beantworten könnt, müssen wir sehen. Aber was würdet ihr denn kategorisch ausschließen? Ich meine, dass so Werbekooperationen wie Rheinmetall macht Sportswashing und sponsert den BVB, dass das auf Widerstand stößt. Hättet ihr da so kategorisch ausgeschlossene Beispiele, wo es überhaupt nicht geht?
Waffen, Öl, Tabak, rechtsextreme Politik.
Also zum einen, ja, würde ich mich anschließen. Es gibt, würde ich es immer im Individualfall irgendwie prüfen, weil wir einfach 2024 schon lange nicht mehr ohne Gewissen handeln dürfen in dieser Branche, was leider noch bei Galb, wenn nicht bei dem Großteil angekommen ist. Das zum einen und zum anderen immer natürlich würden wir kategorisch Sachen ausschließen, die halt irgendwie blöd für die Bands oder für die Szene oder halt wirklich ausverkauf ist. Weil das ist einfach, dafür stehen wir mit unserem Namen. Nein, aber das ist uns wirklich extrem wichtig. Wir lieben diese Szene viel zu sehr, als dass wir dann irgendwie, um eine schnelle, müde Mark zu machen, halt irgendwie da so eine Band vor den Werbezug werfen. Also das, ja.
Mhm. Ja, ich meine, ganz, ganz einfach, schwarz und weiß ist es meistens ja auch nicht, aber. Wie ihr sagt, ohne Gewissen, finde ich, geht es auch auf gar keinen Fall. Also schon aus opportunistischen Gründen ist ein Gewissen halt auch ein Asset, was man sich sichern sollte. Ne? Aber so. Nicht nur aus opportunistischen, sondern auch aus Überzeugung.
Man sollte ein Gewissen haben, finde ich, also
ja,
aus moralischen
vielleicht
Gründen.
Vielleicht auch das. Ja. Genau.
Okay, halten wir fest, pro Gewissen.
Sehr schön, ja. Hättet ihr, wenn ihr nochmal zurückschaut, so 20 Jahre ungefähr, irgendwie euch jemals vorstellen können, auf diese Art und Weise, sag ich mal, mit der Szene, in der Szene Geld zu verdienen?
Lustigerweise ja.
Okay.
Weil wir haben Brain and Dead vor 12 Jahren so gegründet und hatten natürlich auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, das einfach so fortzuführen. Und hatten eigentlich genau daher schon immer so ein bisschen das Ansinnen, da so ein bisschen mitzugestalten.
Mhm. Und als ich 16 war, also wir denken immer mal wieder an unsere 16-jährigen Ichs. Wir waren zwar nie gleichzeitig 16, aber trotzdem funktioniert es so. Es funktioniert als erzählerisches Bild aber ganz gut. Und unsere 16-jährigen Ichs sind immer so ein bisschen die Messlatte, ob irgendwas gerade eine gute Entscheidung ist oder nicht. Oder um mal zu gucken, wie awesome unser Leben eigentlich tatsächlich ist oder irgendwie auch nicht. Und ich glaube, unsere 16-jährigen Ichs hätten gesagt so, ja klar, kriegen wir das hin. Wenn die gefragt hätte, ob es diese Möglichkeit gibt, hätten die gesagt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich. Also und wenn es jemand schafft, dann wir.
Cool.
Und eure 16-jährigen Ichs wären stolz auf euch.
Die wären fucking stolz auf uns.
Sehr schön. Okay. Ja, Konstantin, Sascha, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Es sei denn, ihr habt noch ganz großen Mitteilungsbedarf noch über eine Sache, die bisher nicht angeschnitten wurde.
Nein, ich möchte nur noch allen Hörern die ukrainische Dystopian Black Metal Band Whiteward empfehlen. Habe ich auch vor letztes Jahr entdeckt und die haben auch während des Angriffskriegs von Russlands auf ihr Land halt irgendwie noch ein Album rausgebracht und die kann man aus moralischen wie auch aus musikalischen Gründen absolut mit Merch kaufen und Listenings absolut unterstützen.
Okay, Konstantin, von dir auch noch ein musikalischer Underground-Tipp?
So underground nicht, aber hört bitte alles, was irgendwie Avantgarde-Black Metal ist und wo die Alten alle behaupten, das ist nicht mehr mein Black Metal, weil das sind die Sachen, die diese Szene so extrem am Leben halten und die so spannend darin sind. Also von Black Bright über Seal and Ada, hört es euch alles an, ist alles geil.
Ja. Okay, fantastisch.
Sehr gut. Ja, dann fahren wir jetzt mit dem Creator Golf in den Sonnenuntergang.
Sehr gut, vielen lieben Dank für die Einladung, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Wir danken euch.
Ja, toll.
Ganz viele tolle Insights. Dann wünschen wir euch natürlich irgendwie den bestmöglichen Erfolg im falschen Leben, was es nicht im richtigen gibt. Nee, wie heißt das nochmal? Es gibt kein richtiges Leben im falschen, egal.
Boah, echt? Adorno? Ja. Im Metal-Podcast? Weiß ich nicht.
Ja, doch, letzte Folge haben wir Ursula K. Le Guin zitiert und ich glaube, wir hatten auch schon mal Bourdieu mit den Habitus und sowas, ein bisschen Klugscheiß.
Ja, Moment, aber wir sind doch alle Arbeiterklasse. Jetzt zerstört hier ein Klischee, das geht nicht.
Wir haben aber halt auch sehr auf den Kapitalismus eingedroschen, das geht manchmal auch nicht anders, aber solange es den gibt, machen wir irgendwie das moralisch vertretbar Beste draus und da wünschen wir euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg und genau.
Super, ja.
Genau. Dankeschön.
Ich hoffe, unseren Hörenden hat es gefallen. Die sollen uns noch 5 Sterne auf Spotify geben. Der Call dazu kommt hier ein bisschen zu spät in dieser Folge, aber in der letzten hatten wir ihn in den ersten 5 Minuten drin.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Euer Blech-Podcast.
Tschüss.